Deutschlandfunk, Medias Res.
Dazu begrüßt Sie Fabian Elsässer. In der nächsten halben Stunde stellen wir unter anderem das französische Nachrichtenportal Getty News vor. Wir würdigen Australiens einzige Nachrichtenagentur und sprechen gleich darüber, wie Medien im Iran über die Corona-Krise berichten können. Im Iran könnte die Corona-Krise nach Einschätzung von Präsident Hassan Rouhani noch Monate dauern, was eine katastrophale Nachricht ist, denn das Land ist besonders stark von der Pandemie betroffen. Erst in dieser Woche wurde ein neuer Höchststand erreicht mit mehr als 50.000 Infizierten und mehr als 3.100 Toten. Der Ausnahmezustand gilt noch bis zum 8. April. An diesem Sonntag soll dann darüber entschieden werden, ob die Kontaktbeschränkungen verlängert werden. Vom Ausnahmezustand betroffen sind auch die Zeitungen, die im Moment nur noch digital erscheinen, was die Berichterstattung im Iran noch zusätzlich beschneiden dürfte. Denn auf der Rangliste der Pressefreiheit belegt das Land den 170. Platz von 180. Frage an unseren Korrespondenten Christian Buttgereit in Istanbul, zu dessen Berichtsgebiet auch der Iran gehört. Was bedeutet eine mögliche Verlängerung des Ausnahmezustands für die Medien und für die Zeitungen?
Also über die Neujahrsferien sind sowieso die Printausgaben letztendlich ausgesetzt, weil viele Iraner da gar keine Zeitung lesen, weil sie unterwegs sind auf Reisen, Verwandte besuchen. Das hat eine gewisse Tradition. Von daher muss man jetzt mal sehen, die Neujahrsferien sind ja jetzt gerade zu Ende, wie das dann wird in dieser Woche, wie sehr die Menschen auch ihre Printausgabe dann vermissen. Um eine Woche ist ja erstmal dieser Zustand verlängert worden über die Ferien hinaus und die meisten Medien versuchen natürlich, ihre Leser online zu erreichen, sollte man zumindest denken. Viele der rund 65 Zeitungen und Zeitschriften haben überhaupt keine Online-Ausgabe. Das liegt daran, dass viele eben auch nicht wollen, dass ihre Nachrichten einfach kostenlos gelesen und dann weitergegeben werden. Aber bis zum 8. April dürfte das zumindest der Fall sein. Dann heißt es kostenlos online lesen bei denen, die was anbieten. Davon könnten einige von den Hardlinern dominierte Medien profitieren. Man muss sagen, die Verkaufszahlen waren allerdings auch schon zurückgegangen am Kiosk, seit die Menschen aufgerufen wurden, ihre Wohnungen nur in dringenden Fällen zu verlassen. Das Verbot der Printausgaben sollte eben dazu beitragen, dass man sich nicht infiziert und niemand anderen infiziert, indem man einfach nicht mehr zum Kiosk geht.
Jetzt hatte zu Beginn dieser Krise der geistliche Führer Ayatollah Khamenei erklärt, die USA selbst hätten das Virus hergestellt, um ihre Feinde zu schwächen, unter anderem den Iran. Und dazu habe Amerika sogar genetisches Material von Iranern gesammelt. Kursieren solche Verschwörungstheorien weiter?
Ja, also ganz einfangen lässt sich das nicht. Das war aber vor allen Dingen eben in der frühen Phase der Corona-Pandemie so. Allerdings ließ sich Khamenei auch letzte Woche nochmal auf diese Worte ein und erneuerte sie. Sowas fällt bei Leuten, die mit dem Regime immer noch in engem Kontakt sind und ihm Glauben schenken, durchaus auf fruchtbaren Boden. Aber ich glaube, das dürften inzwischen die wenigsten sein. Für viele Iraner ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Regierung Hilfen aus dem Ausland ablehnt, außer dass sie damit natürlich ihrer Forderung treu bleibt, dass die Sanktionen insgesamt aufgehoben werden müssten. Zu spüren bekam diese Politik beispielsweise die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenze. Die wollte ein Hilfskrankenhaus mit 50 Betten in der Provinz Isfahan aufbauen. Das iranische Außenministerium hatte das auch genehmigt, aber vom Gesundheitsministerium hieß es dann, wir bedanken uns für dieses Angebot, aber es besteht kein Bedarf. Iran werde das mit Hilfe der Armee selbst machen. Da musste sogar die staatliche Nachrichtenagentur IRNA schlucken. Sie zeigte sich darüber sehr verwundert. Und auch da sind natürlich Verschwörungstheorien im Spiel nach dem Motto, die Ärzte könnten ja auch Spione sein. Und das macht natürlich Hilfe aus dem Ausland insgesamt schwer.
Schon vor der Corona-Krise zählte der Iran laut Reporter ohne Grenzen, ich habe es vorhin erwähnt, zu den repressivsten Ländern weltweit. Wie ist das jetzt? Was passiert mit kritischen Journalisten?
Ja, besser wird das natürlich nicht. Aber wenn man sich die Online-Zeitungen und die Fernsehprogramme anschaut, dann kann man sagen, es wird durchaus über Corona berichtet. Es wird jetzt nicht totgeschwiegen. Das Problem ist natürlich im Land auch so sichtbar, dass man das nicht kann. Es wird zum Beispiel gemeldet, wie viele Infektionen es gibt, wie viele Leute gestorben sind, wie viel die Krankenhäuser wieder Leben verlassen haben. Meist wird versucht, das Ganze in einen positiven Kontext zu setzen, in dem zum Beispiel Präsident Rouhani zitiert wird, der sagt, dass nun der Peak der Neuinfektionen überschritten sei, es werde alles besser. Oder wie heute der Gesundheitsminister, der meint, es werde sehr bald eine sehr deutliche Verbesserung geben. Und dazu werden dann gerne Bilder und Videos aus Krankenhäusern gezeigt, wo sich Ärzte um Patienten kümmern, die dann auf dem Weg der Genesung sind. Oder es wird ein Experte der Weltgesundheitsorganisation zitiert mit den Worten, angesichts des Mangels an Ausrüstung mache Iran das Bestmögliche. Also viel Positives in einer gar nicht so positiven Situation.
Einschätzung über die Situation der Berichterstattung im Iran von unserem Kollegen Christian Buttgereit. Herzlichen Dank. Wie oft lesen, hören oder sehen Sie im Moment Berichte darüber, wie sehr die Ausbreitung des Coronavirus auch Migranten und Flüchtlinge betrifft? Vermutlich nicht so häufig. Zumindest bei europäischen Medien steht das Thema nicht an erster Stelle. Aber beim französischen Nachrichtenportal Giti News mit Sitz in Paris ist das anders. Die Redaktion hat sich vorgenommen, die persönlichen Geschichten der Migranten und Flüchtlinge in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung zu rücken. Denn auch französische Medien lassen Migranten und Flüchtlinge selbst nur selten zu Wort kommen, wie eine Studie des Europäischen Journalismus-Observatoriums zeigt, so auch jetzt in der Corona-Krise. Daniel Schmitz stellt die laut eigener Aussage erste Redaktion in Frankreich vor, in der französische und geflüchtete Journalisten in Zweierteams zusammenarbeiten, wobei natürlich die Bedingungen derzeit erschwert sind.
So hört sich eine Redaktionskonferenz bei Giti News normalerweise an. Seit mehr als zwei Wochen gilt in Frankreich nun aber eine Ausgangssperre. Die wöchentliche Redaktionskonferenz findet deshalb nicht mehr in einem großen Bürogebäude im 20. Arrondissement statt, sondern online bei Skype. Gerade in der Corona-Krise will Giti News weiter über die Schicksale von Migranten und Flüchtlingen berichten, denn gerade sie werden von den herkömmlichen Medien häufig vergessen, sagt Chefredakteurin Nina Gedder.
Diese Woche haben wir zum Beispiel einen Artikel über die Vergessenen in der Corona-Krise veröffentlicht. Migranten auf den Straßen. Allein in Paris sind mehr als 3.500 Menschen obdachlos. Sie sind natürlich auch stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Außerdem bereiten wir gerade ein Stück über Sozialarbeiter in Auffangzentren vor. Wir wollen wissen, wie ihr Alltag aussieht und wie sie mit den Menschen dort umgehen, die ja sowieso schon leiden.
Gemeinsam mit einem afghanischen Exiljournalisten hat Nina Gedder Giti News vor etwas mehr als einem Jahr gegründet.
Ich glaube, wir befinden uns in einer Notfallsituation. Wir müssen die öffentliche Diskussion über Migration verändern. Und zwar jetzt. Unser Ziel bei Giti News ist es, dieses Thema, das von Angst und Ideologie überschattet wird, greifbar zu machen. Wir wollen das führende Medium sein, das das schafft.
Die Redaktionsmitglieder von Giti News kommen unter anderem aus Syrien, Pakistan oder dem Tschad. Viele von ihnen wissen selbst genau, wie es sich anfühlt, aus dem Heimatland fliehen zu müssen. So auch der türkische Journalist Berat Gökuş.
Actually, at the beginning, I was like, no, I will stop to be a journalist.
Am Anfang wollte ich eigentlich aufhören, als Journalist zu arbeiten. Dann habe ich aber gesagt, ich sollte wieder anfangen zu schreiben. Ich kann also die Stimme der Journalisten sein, die jetzt im Gefängnis sitzen und keine Stimme mehr haben.
In prison and who cannot talk.
2 Jahre lang musste Berat Gökuş auf sein Asyl warten. Doch auch mit einer Arbeitserlaubnis war es schwer für ihn, in Frankreich Kontakte zu Medien aufzubauen.
Für einen Exiljournalisten ist es nicht einfach, einen Job in dem Land zu finden, in dem man jetzt lebt. GT News gibt uns aber die Chance, als Journalisten zu arbeiten. Denn so hat GT News Experten, die über die Situation in den verschiedensten Ländern berichten können.
Their country as a journalist.
Besonders gut gefällt Berat Gökuş, dass bei GT News immer 2 Journalisten gemeinsam an einem Artikel arbeiten, ein Exiljournalist und ein französischer.
Wenn man zu zweit auf eine Geschichte schaut, bedeutet das, dass man verschiedene Ideen hat. Auf diese Weise können wir bessere Artikel schreiben.
GT News hat für seine Arbeit bereits einen französischen Innovationspreis gewonnen. Lob gibt es aber auch von Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel von Victoria Lavenue, die für Reporter ohne Grenzen arbeitet und verfolgte Journalisten unterstützt.
Ich finde, dass es ein sehr interessanter Ansatz ist. All die Arbeit, die Organisationen wie Reporter ohne Grenzen machen, wäre umsonst, wenn diese Leute nicht als Journalisten weiterarbeiten können.
If these people cannot keep working as a journalist.
In der Corona-Krise sieht Nina Gedder eine große Chance für ihr Portal. Jetzt sei es wichtiger denn je, Migranten und Flüchtlingen in Frankreich eine Stimme in den Medien zu geben. Bald sollen Leser auf der Website die Möglichkeit bekommen, eine Mitgliedschaft abzuschließen, die ihnen die Teilnahme an Veranstaltungen des Portals ermöglicht. Bisher finanziert sich GT News vor allem über Spenden. Honorare für die Redaktionsmitglieder gibt es noch nicht.
Es ist noch gar nicht so lange her, da erschienen in Australien Zeitungen mit geschwärzten Titelseiten. Damit wollten viele Medienunternehmen darauf aufmerksam machen, dass es um die Pressefreiheit auf dem Kontinent nicht wirklich gut bestellt ist. Im vergangenen Herbst hatte die Polizei ja öffentlich-rechtliche Sender durchsucht, weil diese geheime Informationen aus Regierungs- und Sicherheitskreisen veröffentlicht hatten. Umso heftiger jetzt die Reaktionen, als im März bekannt wurde, dass Australiens einzige Nachrichtenagentur schließen wird. Andreas Stummer aus Sydney mit Einzelheiten.
Hundreds of workers are about to lose their jobs as a national news agency prepares to shut down.
RIP, AAP.
Sie waren immer die Ersten in Australien. Selbst als das eigene Aus beschlossene Sache war, meldete die AAP die Schlagzeile vor allen anderen. 85 Jahre lang prägte die einzige Nachrichtenagentur Australiens das Wer, Was, Wann und Warum von Ereignissen, die im In- und Ausland berichtenswert waren. Die AAP setzte auf Reporter vor Ort, digitale Plattformen aber zusehends auf Cut und Paste. Statt für AAP-Nachrichten zu bezahlen, schrieben sie die immer öfter umsonst woanders einfach ab, bis den Hauptaktionären die tiefroten Zahlen der AAP zu bunt wurden.
Revenue has been falling, subscribers have been falling. We simply couldn't continue to cut our way to viability.
Unsere Einnahmen sind eingebrochen. Wir haben zu viele Abonnenten verloren, erklärt AAP-Geschäftsführer Bruce Davidson das Ende der Agentur. Er selbst arbeitet in Zeiten von Corona aus dem Homeoffice. Selbst drastische Einsparungen konnten uns nicht retten. Viele Medienorganisationen sagten, wir googeln die Nachrichten einfach woanders, statt uns den AAP-Service zu leisten. Das hat uns das Genick gebrochen. Immerhin produzierte die Agentur täglich 500 Artikel, 750 Fotos und mehr als 20 Videos, selbst aus den entlegensten Gegenden des riesigen Kontinents. Jetzt verlieren 180 AAP-Journalisten und 100 Fotografen ihren Job. Und ganze Landstriche ihren einzigen direkten Draht zu den Medien.
For some parts of the Australian community, we're facing the prospect that we'll have what are called news deserts.
Teile Australiens werden zu Nachrichtenwüsten verkommen. Es wird Gegenden geben, über die einfach nicht mehr berichtet wird, glaubt der frühere AAP-Journalist David Killick. Weniger Stimmen, die gehört, weniger Geschichten, die erzählt werden, weniger Vielfalt. Das ist ein großer Verlust.
It's less diversity of content and it's very sad.
Das Angebot der AAP erreichte täglich mehr als 1 Million Australier. Klare, objektive Information, sagt die Zeitungsjournalistin Alice Davis. Kein ungefilterter Internetwust aus Tweets, Kommentarblogs und fotogeshoppten Instagram-Bildern.
We're kind of living in the fake news era. The alternative facts era. And that's getting worse.
Wir leben im Zeitalter von Fake News, von alternativen Nachrichten. Dieser Zustand wird immer schlimmer. Deshalb brauchen wir echte Journalisten als Rückgrat der Wahrheitsfindung. Facebook und Twitter werden danach nicht suchen.
Facebook is not going to do it and Twitter is not going to do it.
Unparteiisch, verlässlich und akkurat. Die AAP hatte einen tadellosen Ruf. Auch als Talentschmiede. Seit 1935 lernten dort Generationen von jungen Reportern, wie man schnell und genau berichtet. Ende Juni aber ist Australiens einzige Nachrichtenagentur endgültig Vergangenheit. Schlimm genug, dass 60 Regionalzeitungen ab kommender Woche wegen der Corona-Krise nicht mehr gedruckt erscheinen. Ihre Anzeigeneinnahmen, vor allem aus der Immobilien- und Veranstaltungsbranche, sind wegen Corona praktisch zum Erliegen gekommen. Mit dem Verlust der RAP wird unsere Medienlandschaft weiter veröden, fürchtete Journalist Paul Berry.
More opinion columns, more stories about celebrities, more rubbish ripped off social media and less real news.
Es wird mehr Meinungsseiten, mehr Promi-Geschichten und noch mehr Müll aus den sozialen Netzwerken geben, aber weniger Nachrichten. Das Ende der RAP ist ein schwarzer Tag für unsere Medien und für ganz Australien.
All in all, a dark day for the media and for Australia.
Und nicht nur in der australischen Medienlandschaft gibt es Umwälzungen, auch in Neuseeland. Dort war bisher die altbekannte deutsche Bauermediengruppe erstaunlich präsent. Nach eigenen Angaben mit 17 Magazinen sogar der größte Zeitschriftenverlag im Land. Jetzt aber stellt Bauer das Verlagsgeschäft ein und damit Traditionstitel wie New Zealand Listener und Woman's Day zur Disposition, sowie auch an die 240 Arbeitsplätze. Der Konzern begründete den Schritt mit der Corona-Krise und der Entscheidung der Regierung, den Verkauf von Zeitschriften auszusetzen. Regierungschefin Jacinda Ardern sagte hingegen, das Unternehmen habe die staatlichen Lohnsubventionen nicht annehmen wollen und die Entscheidung schon vorher getroffen. Mit dieser Meldung endet des Kulturnachmittags erster Teil. Am Mikrofon war Fabian Elsässer. Gleich folgt Teil 2 mit Monika Dittrich.